Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Heute habe ich mir kurz vor seinem Urlaub noch meinen Kollegen Manuel Bruder zum Kaffee geholt. Guten Morgen, Manuel.
Guten Morgen.
Wie läuft's einpacken? Seid ihr schon ready?
Noch nicht ganz, aber es wird heute. Und wir werden auch heute, glaube ich, noch starten.
Wow, aufregend. Naja, dann drücke ich euch mal die Daumen, was die Stausituation angeht.
Ja, das wird schon alles. Immer positiv bleiben, so wie im Maschinenbau.
Ja, gutes Stichwort, unser Thema. Wir waren letzte Woche bei der Auftaktveranstaltung zur Fachgruppe Service im Maschinen- und Anlagenbau. Da würde ich gerne heute drüber sprechen mit dir. Wir haben da bemerkenswerte Aussagen gehört zum Thema KI im Maschinenbauservice. Ich glaube, da gibt es ein paar Dinge, wo wir Meinung zu haben und die wir vielleicht auch ganz gut einordnen können. Aber bevor wir darüber sprechen, sollten wir vielleicht einmal kurz ausführen, was das überhaupt für ein Arbeitskreis ist. Möchtest du da mal kurz vorlegen?
Ja, gerne. Also wir haben zusammen mit dem Fraunhofer-Institut IUSB INA und dem OWL Maschinenbau e.V. die Fachgruppe Service gegründet und haben dazu eingeladen zur Auftaktveranstaltung letzten Freitag. Und ein voller Erfolg. Wir hatten zahlreiche Teilnehmer, zahlreiche Unternehmen unterschiedlichster Größe, von Konzerngröße bis hin zu KMUs. Und das ist immer ganz spannend, wenn solche unterschiedlichen Perspektiven aufeinandertreffen, gibt es eigentlich immer so einen Synergieeffekt und alle lernen voneinander, denn auch ein Konzern kann vom KMU sich manches abgucken, was Agilität und Schnelligkeit angeht, und genauso kann ein KMU sich manche Dinge vom Konzern abgucken, was so Prozesse angeht. Und der Austausch war toll. Wir haben ein spannendes World Café gemacht, wo die Mitglieder Themen sammeln konnten, die sie interessieren, denn das ist eigentlich das Prinzip dieser Fachgruppe, dass nicht wir als Organisatoren immer die Themen vorgeben und immer irgendwie Vorträge organisieren, sondern dass das aus der Gemeinschaft selbst kommt. Was also Unternehmen, Personen sagen, ey, wir haben eine tolle Lösung hier gefunden, die wollen wir mal präsentieren. Oder auch einzelne Unternehmen sagen, ey, unsere Servicestruktur ist so, wir wollen das mal vorstellen, wollen uns auch vielleicht mal Feedback einholen und andere Perspektiven. Und da war eben die Auftaktveranstaltung. Es war eine rundum gelungene Sache und hat den Leuten auch viel Spaß gemacht.
Ja, worüber ich mir im Vorfeld gar nicht so sicher war, um es auch mal ehrlich zu sagen. Ne? Also der ostwestfälische Maschinenbauer ist ja manchmal auch so ein bisschen verschlossen und kommt nicht automatisch aus sich heraus und auf Netzwerkveranstaltungen, um sich da zu beteiligen. Aber mit dem Thema Service, hat das ja jetzt alles, was so mit diesem Feld zu tun hat. Da scheint es eine Menge Gesprächsbedarf zu geben und es war wirklich eine echt offene Arbeitsatmosphäre da, ne? Kann man nicht anders sagen. Es ist richtig gut nach vorne gegangen. Und ich durfte auch einen der Arbeitstische moderieren zum Thema Digitalisierung im Maschinenbauservice. Und da haben wir die Teilnehmer nach Themen befragt, die sie so umtreiben für die Zukunft, nach Vision, Zielen, wo wollen sie hin? Naja, da kommen so die Dinge, mit denen man rechnet, und auch ein paar unerwartete Dinge. Und was mich so richtig weggehauen hat, war wirklich ein ganz, ganz starkes Ziel, was auch nicht nur von einem Teilnehmer kam, sondern was andere auch bestätigt haben. Und zwar, dass die KI-Quote im Service richtig nach oben getrieben werden soll. Also da wird ein Ziel formuliert wie, wir wollen in Zukunft 80% von unserem Service von KI abwickeln lassen. Das ist ein ganz schön starker Aufschlag gewesen. Findest du auch, oder?
Also in der Tat, also das ist schon mal eine starke Aussage, aber auch eine starke Vision. So muss man es ja formulieren. Und das ist ja das Spannende, dass also auch im Service schon nicht nur, ich sag mal, verwaltet wird, sondern eigentlich auch agiert wird und gesehen wird, okay, wir haben jetzt eine Möglichkeit, vielleicht Dinge zu automatisieren, zu verbessern, automatisch zu machen, aus unterschiedlichen Gründen. Und natürlich so ein Ziel und so eine Vision zu setzen, ist natürlich schon wirklich ein starker Aufschlag. Aber ich finde es mutig, und das auch so in der Gruppe vor Leuten zu formulieren, Hut ab.
Ja, und auch positives Feedback darauf zu bekommen. Also in dieser Arbeitsgruppe ging es auch nicht darum, dass jetzt irgendjemand niedergemacht wird für seine Vision oder dass das kritisiert wird. Aber ich habe da besonders stark das Gefühl gehabt, dass das geteilt wird und dass die grundsätzliche Richtung geteilt wird. Was mich ehrlich gesagt ein klein wenig überrascht. Denn bis dato haben wir ja, wenn wir diese Themen angesprochen haben, so als ja, zusätzliche Lösungskomponenten in den Plattformen, die wir so bauen für unsere Kunden, eher Verhaltenrückmeldungen gehabt.
Ja, ich glaube, da spielen mehrere Dinge natürlich eine Rolle. Einmal gibt es natürlich gegenüber neuen Technologien, neuen Verfahren, Prozessen natürlich auch immer erstmal Vorbehalte in einem Unternehmen und Bedenken. Dann ist es natürlich auch eine technologiegetriebene Entwicklung. Das stellt natürlich auch mal die Frage, ich muss mich da ja erstmal mit beschäftigen und ja, mich da einarbeiten in die Thematik. Und dann stellt man ja relativ schnell fest, dass Thema KI im Maschinenbau sehr vielfältig sein kann. Und ja, der Wald der Möglichkeiten wird immer größer. Und das schreckt natürlich auch manchmal ab und man weiß gar nicht, wo man genau anfangen muss. Aber ich gebe dir recht, auch sagen wir mal, fertige Lösungen oder fertige Konzepte, die man relativ schnell mal ausprobieren, umsetzen könnte, wäre natürlich im Moment etwas zögerlich angenommen. Mag einmal an der Situation liegen, die ich gerade beschrieben habe, vielleicht auch an der momentan etwas wirtschaftlichen, schwächeren Phase, obwohl wir eigentlich ja gute Lösungen haben. Auch wir bei SmartSquare haben ja schon eine spannende Lösung mit unserer Servicetechnikerin Kim, die auf Handbücher, Betriebsdaten und sowas zugreifen kann und einfach Mehrwert bieten kann. Aber ist halt im Moment so. Aber ich glaube, auch über solche Veranstaltungen merkt man, da ist sehr viel Bewegung drin und da passiert jetzt in Zukunft noch mehr.
Mein Eindruck war, dass man mit so einer Lösung wie Kim, also ein großes Sprachmodell mit zusätzlichen Konzepten dahinter, die Wissen zusammenbringen, vielleicht gucken wir da gleich noch ein bisschen mehr rein, dass das im Augenblick noch stark als Hype wahrgenommen wird. So nach dem Motto, ja gut, das kriege ich jetzt viel angeboten, da gibt es jede Menge, aber die Qualität ist noch sehr durchwachsen und dass der Blick sogar schon weiter ging, also weiter als der Hype ging und etwas langfristiger und auch vielschichtiger geworden ist und facettenreicher. Es geht nicht nur um Large Language Models, sondern es gibt noch ganz andere Technologien und auch andere Anwendungsfälle als nur in Anführungszeichen den Kontakt mit dem Kunden über irgendein Chatfenster.
Ja, also natürlich ist Hype da, ne? Also das kann man ja gar nicht anders beschreiben. Es ist eben so, das ist natürlich ausgelöst durch die großen LLMs und man sieht das ja auch in seinem Umfeld, in seinem beruflichen Umfeld, es entstehen neue Unternehmen, es werden Startups gegründet, die sich mit dem Thema beschäftigen, Angebote machen und das ist natürlich schon, sag mal, ein bisschen Hype, aber genau was du gesagt hast, es wird so langsam klar, okay, was ist eigentlich die langfristige Perspektive, wie wir KI in dem Maschinenbau umsetzen können. Naja, wenn man auch jetzt einmal sich in der Tool-Landschaft ein bisschen umguckt im Maschinenbau, also guck mal jetzt in der Elektrokonstruktion oder in der Konstruktion, dann haben inzwischen alle Anbieter eigentlich irgendwelche KI-Funktionalitäten, ne?
Ja.
Behaupten sie jedenfalls. Inwieweit das wirklich integriert ist, muss man dann genau sehen und welchen Nutzen es auch am Ende bringt, ne? Das muss man dann einfach auch mal ausprobieren. Aber es ist schon so, dass sich viel bewegt. Und man muss ja auch sagen, auch politisch bewegt sich ja viel. Es gibt den EU AI Act. Ja, also die Politik ist diesmal auch nicht unbedingt hinten dran, sondern ist schon relativ weit vorne dran. Also ich würde sagen, okay, im Moment noch ein bisschen die Hype-Phase, aber die langfristige Perspektive ist klar zu sehen, auch für den Maschinenbau.
Ja, vielleicht schnappen wir uns irgendwann nochmal einen Profi zu dem Thema EU AI Act, um das hier ein bisschen aufzubröseln. Das war am Rande Thema. Ich habe sehr positiv wahrgenommen, dass es relativ lange gedauert hat, bis wir zur Bedenkenträgerei gekommen sind. Das ist nur so eine Randnotiz hier gerade, ne? Also die übliche Frage nach dem Datenschutz und der Regulierung, die kam relativ spät und ist eher sachlich im Gesamtkontext gesehen worden. Und nicht so sehr als Totschlagargument, wie einem das vielleicht noch so vor einem Jahr passiert ist, wenn man sowas aufgebracht hat, ne? Also ich glaube, da passiert auch ein bisschen was, dass man versucht, konstruktiv jetzt mit den Dingen umzugehen. Und auch diesen AI-Act, der ja oft ja so als regulatorische Bremse primär dargestellt wird. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also das ist ein ganz interessantes Framework, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, tatsächlich über Sicherheit, über Risiken auch nachzudenken, ne? Also wie gesagt, müssen wir vielleicht mal eine andere Folge machen.
Ja, also ja, mal eins, weil der EU AI-Act wird ja immer zitiert mit der Schulungspflicht für KI-Systeme. Auch da nicht gleich in Panik verfallen. Der Artikel 4 schreibt das zwar vor, dass man so eine Art, also nicht explizit eine Schulung, sondern dass Leute dort trainiert sein müssen. Aber wie diese Schulung insgesamt aussehen muss, ist auch noch nicht klar, weil das muss erst ins nationale Recht überführt werden. Und das ist noch gar nicht passiert in Deutschland. Das passiert jetzt, soll eigentlich jetzt im Sommer passieren. Naja, wir haben Sommer. Wir wissen, wie die Bundesregierung manchmal ist. Das dauert alles ein bisschen länger. Aber da würde ich erstmal auch abwarten, was ist denn eigentlich die nationale Regelung? Weil ich habe jetzt mal geguckt, im Vorfeld mal, da gibt es ja von der 2-Stunden-Schulung bis zur 2-Tages-Schulung alles im Angebot.
Ja.
Und da muss man einfach vielleicht auch mal einen Schritt zurück machen, kurz warten, was dann genau die Regelung ist. Dann kann man auch dann wirklich agieren.
Oder man sagt jetzt einfach mal, Mensch, die Bundesregierung hat vielleicht gerade auch andere Prioritäten, als eine Schulungslänge zu definieren hier für mich. Ich guck mal selber drauf, was sinnvoll sein könnte, ne? Wo stehen meine Kollegen und denke mir, jetzt sehen wir mal Sinnvolles aus. Man braucht sich die unternehmerische Verantwortung ja auch nicht komplett abnehmen lassen durch irgendwelche Gesetzgebungsverfahren. Ja. Aber das ist so eine persönliche Bemerkung von mir am Rande.
Genau.
Ja, für diese Folge hatten wir uns ja vorgenommen, weil sich das auch etwas rauskristallisiert hat, als wir da gesprochen haben mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, etwas einzuordnen, was sind eigentlich die verschiedenen technologischen Möglichkeiten letztendlich, über die wir da reden, ne? Weil es KI ist die große Überschrift. Und jetzt denken ganz viele Menschen zuallererst über generative KI nach, also über das Generieren von Text, über Sprachmodelle, auch über die Variationen, die es davon gibt, zu denen wir ja auch schon öfter mal gesprochen haben, auch Vorträge gehalten haben, also zum Beispiel die RAG-Systeme oder jetzt auch Systeme, mit denen man neben klassischen Datenquellen wie Textdokumenten, Datenbanken beispielsweise, auch unterschiedliche Systeme miteinander verbinden kann, aber letztendlich alles irgendwie was mit Sprache zu tun hat, Sprache verstehen und Sprache erzeugen. Aber es gibt ja noch andere Technologie-Stacks, die auch nicht ganz uninteressant sind, ne?
Ja, genau. Also bekannt ist natürlich jetzt gerade alles, was Gen AI betrifft. Die ganzen Systeme werden ja auch aktiv schon genutzt. Also ich glaube, kein Maschinenbauunternehmen wird nicht irgendwo ein Dienst genutzt, egal welcher es ist. Und wenn es auf dem privaten Handy oder privaten Laptop läuft, weil es einfach die Arbeit erleichtert. Ne? Also das sehen wir ja bei uns auch in allen Facetten. Und das ist eigentlich im Moment der große Hype. Ja, das wird einfach benutzt. Aber was da drunter liegt, ist ja vielen nicht klar. Und dass man eben, so wie du dachtest schon gerade, so Rack-Systeme auch für sich selber nutzen kann, die aufbauen kann, um seine Unternehmensdaten ja zugänglicher zu machen. So muss man es ja meistens sagen. Also es ist ja nicht so, dass das Wissen irgendwie im leeren Raum ist, sondern es liegt ja irgendwo in Dokumenten, in Datenbanken. Eigentlich ist das Problem ja das Finden der Informationen, wo man ja auch häufig mal seinen Kollegen fragt, weißt du denn noch, wie das genau da geregelt ist? Weißt du, wo das Dokument liegt? So läuft es ja häufig. Und da bieten natürlich so RAG-Systeme schon mal einen guten Ansatz, um, ich nenne das mal, eine bessere Suche zu ermöglichen. Und nicht nur das Dokument zu finden, wo ich dann, weil ich weiß, durch hunderte Seiten scrollen muss, sondern eigentlich die Informationen, die ich suche, aus dem Dokument extrahiert und mir zur Verfügung stellt. Und aus Sicherheitsgründen natürlich auch immer dann mit einer Quelle. Ne? Dass ich selber nochmal reingucken kann, ist das richtig, ist das das richtige Dokument in der richtigen Version. Das sind so Dinge, die ganz relativ schnell gehen. Eigentlich wird dadurch das Wissen, was in unserem Unternehmen ja irgendwo immer vorhanden ist, irgendwo dokumentiert ist, sichtbar. Das ist eigentlich das Schöne daran. Das ist ein Anwendungsfall im Maschinenbau. Ne? Das betrifft eigentlich alle Abteilungen, alle Bereiche gleichermaßen. Aber es ist natürlich für den Maschinenbau gibt es natürlich auch einen ganz anderen spannenden Bereich. Und das ist natürlich alles, was irgendwie mit Maschinendaten zu tun hat. Und da sprechen wir jetzt nicht mehr vielleicht von Gen-AI-Modellen, sondern eher von maschinelles Lernen auf Maschinendaten. Und da ist zum Beispiel so ein ganz typischer Anwendungsfall, ist, sag mal, so Stromaufnahmen zu erfassen, Vibrationsdinge oder eben allgemein, was irgendwie von der Sensorik kommt. Und das sind meistens ja Zeitreihenmessungen. Ich habe ja über eine Zeit eine Entwicklung einer Stromkurve zum Beispiel, von einem Motor. Und darauf kann ich natürlich Dinge lernen. Und ja, das ist eigentlich so was sehr Spannendes. Und da habe ich auch ein schönes Beispiel, was ich eigentlich erzählen kann. Ich war letztens auf einer Veranstaltung von einem Antriebshersteller hier aus der Region, OWL. Und die nutzen zum Beispiel ganz aktiv KI inzwischen für die Qualitätssicherung ihrer Getriebemotoren. Ganz spannendes Thema. Und da ist
In der Fertigung der Motoren bereits, in der abschließenden Qualitätssicherung oder in welchem Bereich?
Genau, in der abschließenden Qualitätssicherung im Prinzip Getriebemotoren, vereinfacht gesagt, Motor mit einem Getriebe davor, werden entkontrolliert auf unterschiedliche Sachen natürlich, auf also Qualitätsprüfung. Und bisher hat man das immer so gemacht, man hat die dann quasi angeschlossen, hat so ein Hochlaufverfahren gehabt auf unterschiedlichen Umdrehungen und der Werker hat per Gehör, wirklich per Gehör geguckt, ob es dort Geräusche gibt, weil wenn die Zahnqualität im Getriebe nicht stimmt, wenn es da irgendwelche kleineren Ausfransungen gibt oder so, hört man das.
Mhm.
So, das ist natürlich auch fehleranfällig, ne? Der Klassiker, ne? Ich bin auf Gehör angewiesen und es ist auch so, ein hochdrehender Getriebemotor, der auch, sag mal, an die Belastungsgrenzen gefahren wird, ist jetzt auch schon laut und auch nicht gerade ein angenehmes Geräusch. Und das haben die automatisiert. Und das haben die eben mit, nicht mit Gen AI gemacht, sondern einfach mit maschinelles Lernen, bestimmte Verfahren, die es dort gibt. Ja. Und das war eigentlich ganz spannend, weil das sind so Dinge, die für den Maschinenbau dann wirklich sehr technisch sehr interessant werden.
Genau. Und da finde ich wichtig hervorzuheben, also für alle, die jetzt gerade die Augen verdreht haben an den Empfangsgeräten, ja, wieder die Sache mit dem Techniker und seinem Gehör und so weiter, da einmal sich kurz zurückzulehnen und zu öffnen und darüber nachzudenken. Wir sprechen nicht nur immer über die Maschinen im Feld und dann präventive Wartung beispielsweise oder dass man da irgendwie dem Kunden im Feld dann praktisch reinpusht, sondern das funktioniert ja auch schon in der eigenen Produktion für die Qualitätssicherung, so wie dort, ne? Und das kann ich mir ja für alle möglichen Anwendungsfälle vorstellen. Das kann ich mir ja auch vorstellen für, ich habe eine Maschine, ne, entmontiert. Ich bereite mich auf die Abnahme vor, auf die Inbetriebnahme. Ich muss Leistungsdaten durchmessen, ich muss die Performance durchmessen. Also alle Dinge, die irgendwie mit Qualitätssicherung noch bei mir zu tun haben, die viel einfacher einzuführen sind, als es auszurollen und zum Kunden ins Feld zu bringen und da ein Produkt rauszubauen. Ne? Also es ist ein guter Startpunkt, der mir schon eine Menge sparen kann. Und es setzt ja noch früher an. Es gibt Beispiele für Konzeption, für Anlagenkonstruktion, Design. Auch da sind ja inzwischen in allen möglichen Werkzeugen, die man benutzt, in den E-CAD-Tools und so weiter, sind schon KI-Lösungen eingebaut, die einfach Arbeit abnehmen. Wir sehen es hier bei uns in der Softwareentwicklung ja auch. Also der Anteil an der Wertschöpfung, den wir jetzt durch KI-Tools inzwischen unterstützen, der wird immer größer. Von den Konzeptionsphasen und schnelles Prototyping, das ist ein Anwendungsfall, aber auch während des Codings, wenn programmiert wird, ne, ist immer mehr, was da übernommen wird von KI-Tools. Hinterher Qualitätssicherung, den Code analysieren, Feedback geben, mögliche Sicherheitslücken im Quelltext, den man erzeugt hat, detektieren und schon mal Bescheid sagen, dass da nochmal ein Mensch drauf schaut. Also über die gesamte Wertschöpfungskette ergeben sich im Augenblick unglaublich viele Möglichkeiten, wo man da einsteigen kann. Und genau, nicht immer alles LLM, es ist nicht alles ChatGPT, sondern es sind auch Lernmodelle, es ist auch Computer Vision.
Ja, also im Computer Vision-Bereich passiert gerade sehr viel. Da gibt es ja auch einen deutlichen Technologieentwicklungssprung in den Erkennungen, in den Möglichkeiten, was dort maschinelles Lernen ermöglicht. Also da passiert auch gerade viel. Das muss man schon sagen. Also das ist ja auch das Problem, was wir schon mal am Anfang gesagt haben, ne? Der Strauß der Möglichkeiten ist enorm und manchmal weiß man ja auch gar nicht, wo man jetzt genau anfangen soll. Und ja, die Entwicklung ist ja auch noch rasend. Das ist ja auch noch das Schlimme, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir immer so einen Technologie-Stack jetzt haben und damit arbeiten können, sondern der verbessert sich ja auch ständig. Also wie oft kommt ein neues Modell raus, jetzt bei Gen AI, und der Sprung ist nochmal besser.
Ja, jetzt kippe ich mal so ein bisschen Wasser in den Wein. Es sind nicht nur Verbesserungen. Es sind auch, also neutral formuliert sind es Veränderungen. Die sind nicht immer zum Besseren. Zum einen, manchmal werfen sie einen auch zurück, gerade wenn man dann auf Services angewiesen ist von Anbietern. Auf einmal wird es dann wieder ein bisschen schlechter. Hier füge ich mal kurz ein, an diesem kleinen Arbeitstisch Digitalisierung auf unserer Fachgruppe haben wir natürlich auch nach Herausforderungen gefragt, die jetzt schon vorhanden sind oder wo man auch denkt, wow, das könnte noch schwieriger werden. Und das hat gar nichts mit KI zu tun, sondern mit Digitalisierung im Allgemeinen. Diese Veränderungsgeschwindigkeit, die ist schon bei ganz klassischen IT-Systemen, ist hier ein Problem. Also da wird geschildert, wir haben schon 6, 7, 8 Software-Systeme im Einsatz in verschiedensten Bereichen, die sind mehr oder weniger gut miteinander integriert. Das ist auch schon ein Problem. Ein Teil davon ist ins Feld ausgeliefert, läuft da. So, und jetzt hat man es mit zig Software-Anbietern zu tun, die alle eigene Weiterentwicklungszyklen haben, die man irgendwie miteinander koordinieren muss, wo du immer hinterherläufst als Anwender. Und es im Grunde genommen mit jeder Softwarelösung, die du einführst, mit jeder Digitalisierungslösung, wird es noch schwieriger zu managen und gibt es noch mehr Abhängigkeiten, die bei einer kleinen Veränderung halt auch dazu führen können, dass du kaskadenartig du Probleme hast in deinem Gesamtablauf. Also genau, es ist nicht nur dieses, ich muss dranbleiben und diese Möglichkeiten immer verstehen und das Beste daraus machen, sondern wenn ich was eingeführt habe, muss ich mich dann auch noch drum kümmern, managementmäßig. Also ich denke, es gibt Ansätze und ich glaube, wir müssen damit leben, dass das jetzt so ist und das Positive daraus nehmen. Aber es ist schon auch eine Aufgabe dann für ein Unternehmen, was jetzt nicht per se als IT-Unternehmen gegründet worden ist und sich gerne mit solchen Themen beschäftigt, dass man das unter Kontrolle bekommt, ne?
Ja, das ist schon eine Aufgabe.
Ja, KI. Also ganz viele verschiedene Technologien, sehr viele mögliche Anwendungsfälle. Vielleicht gucken wir gleich nochmal drauf. Ich würde einmal noch gerne das Thema KI-Agenten ins Rennen werfen jetzt, weil das auch eine ganz spannende Entwicklung ist gerade. Und da bin ich jetzt inzwischen auch mehrfach gefragt worden, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also jetzt haben wir hier so 2-3 KI-Lösungen mal ausprobiert oder benutzen die in der Software, die wir von unseren Lieferanten bekommen. Was soll denn jetzt KI-Agenten sein? Hast du eine maschinenbauertaugliche Definition parat für mich?
Ja, ob ich eine Definition habe, nicht. Im Prinzip muss man sich Agenten, KI-Agenten eigentlich so vorstellen, und so erkläre ich mir das immer, dass ich natürlich ganz spezielle KI-Systeme habe, die bestimmte Sachen gut können und die aber miteinander vernetzen kann und die einen Prozess quasi vollautomatisch abarbeiten können. So. Also das eigentlich die, ohne dass ich mal irgendwie was hin und her kopieren muss, ihr eine Datei hin und her schieben muss oder was auch immer, irgendwie, sondern dass die eigentlich selbstständig einmal, wenn ich das aufgesetzt habe, agieren können und automatisch Dinge abarbeiten können. So, das ist so, wie ich das verstehe und wie ich das definieren würde. Aber es gibt natürlich auch ein paar offizielle Definitionen inzwischen, ne? Nichts ist schneller als gemacht als eine Definition. Und was wir eigentlich immer kennen, wo wir eigentlich auch am meisten mitarbeiten, sind ja im Prinzip Prompts und Eingaben. Und davon spricht man eigentlich von solchen Surface Agents.
Das heißt, sie in der Oberfläche sind.
Genau, sind interaktiv. Ich kann mit denen arbeiten, kann denen Anfragen stellen. Und dann gibt es im Prinzip das Gegenstück dazu. Das sind die Background Agents, die ganz autonom im Hintergrund vollautomatisiert Dinge abarbeiten. So, das ist immer so der große Unterschied zwischen, was man so, wenn man im Alltäglichen vielleicht kennt, und was so Background Agents angeht. Das ist so erstmal die erste Definition. Und dann gibt es, wenn man jetzt richtig tief reinsteigen will, gibt es sogenannte einfache Reflexagenten. Die reagieren einfach auf die Eingabe, basierend auf bestimmten Regeln. Dann gibt es modellbasierte Agenten. Die haben also ein internes Modell und können Entscheidungen auf Basis des aktuellen Zustandes und der möglichen Auswirkungen treffen. So ist die Definition. Und dann gibt es noch zielbasierte Agenten, die planen und handeln eigenständig, um bestimmte vorgegebene Ziele zu erreichen. Das ist mal so ein kleiner Ausblick, wie das definiert wird. Wie sich das dann im Alltag genau anfühlt, weiß ich gerade auch nicht, aber das sind so die Definitionen, die es gibt von KI-Agenten. Hm.
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht im Dschungel der Systematisierungsversuche verläuft. Ich glaube, der spannende Teil dabei ist meine persönliche Meinung. Am allerspannendsten finde ich das, was du im Vorfeld gesagt hast, also einleitend, dass es um Prozesse geht. Ne? Also, dass ich Multi-Agentensysteme habe, wo die Dinge ineinander greifen. Wenn ich mir zum Beispiel diesen Service-Prozess herausgreife, wo ich beispielsweise sagen kann, ich habe den Service-Agent, das ist irgendwas mit einem Large Language Model, was über ein Rack an Dokumentation herankommt und dem Benutzer sozusagen in der Interaktion ja Handbuchwissen spiegelt und eben ein Stück weit hilft. So, möglicherweise kommt es dann aber zu Fragen oder zu einer Einschätzung irgendwie des LLMs, dass da tatsächlich ein Problem vorliegt, wo mal jemand Menschliches mit reinschauen sollte. Dann könnte dieser Agent natürlich im Hintergrund sagen, ich mach da mein Ticket auf und informiere hier meinen menschlichen Service-Benutzer, Service-Mitarbeiter, damit er irgendetwas damit tut. Ne? Da wiederum könnte ein Agent drin sitzen, der schaut in die Maschinendaten rein, macht da schon mal eine Auswertung und gibt mir zusätzliche Informationen dazu. Oder schaut im Hintergrund, hat es solche Fälle schon mal gegeben, Ne? Weiß ich da schon was in meiner Knowledge Base zu den Servicefällen und bereite das schon mal so vor, dass der menschliche Kollege dann da möglichst zügig, effektiv mitarbeiten kann. Und solche Ketten aufzubauen, die dann letztendlich ganz viele Reibungsverluste oder Wartezeiten auch so an den Schnittstellen zwischen den einzelnen Prozessschritten verkürzt und einfach alles viel effizienter macht. Das stelle ich mir unter solchen Agentensystemen gerade vor. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Potenzial, weil wenn man da ein bisschen ins Brainstorming geht, dann hat man sehr schnell die Whiteboards gefüllt.
Genau, und schön, dass du das gerade erwähnst. Gerade dieses, sag mal, ist ja wie bei Kim, man chattet mit dem Agent, kriegt Antworten, kommt vielleicht nicht weiter und nimmt dann Arbeit ab. Nimmt dann dem Maschinenbediener zum Beispiel Arbeit ab, weil das haben wir gehört in der Veranstaltung Fachgruppe Service. Ticketsysteme, ja, haben wir eingeführt, wird nicht angenommen. Ja, warum wird es nicht angenommen? Ja, kommt die Aussage aus dem Service, also nicht vom Service selbst, sondern von dem Bediener, ich mache doch nicht eure Arbeit.
Ja.
Ja, das ist vielleicht ein Einzelfall, aber ich kenne es ja auch aus meiner Vergangenheit, ne? Formularfelder ausfüllen, mehr als 3 oder 4, dann wird es schon schwierig und ich habe da eigentlich auch keine Lust und keine Zeit zu. Und da.
Mal, wenn du, sorry, das muss ich noch nachgeben, ne? Weil ich das neulich bei einer Bank wieder hatte. Zumal du dich fragst dann, warum zum Geier muss ich euch das jetzt nochmal sagen? Ich bin doch hier angemeldet, ihr müsst das doch wissen. Warum muss ich meine Daten hier nochmal eintragen?
Genau, wo muss ich nochmal Daten eingeben? Und diesen Schmerz einfach mal wegzunehmen und das einfach automatisiert machen zu lassen und dann noch angereichert, ne? Weil nichts ist ja weniger angereichert an Informationen als meistens eine E-Mail mit, wir haben ein Problem an der Maschine. Dann geht das ganze Ping-Pong ja wieder los, das Informations-Ping-Pong. Welche Maschine ist das, Seriennummer und was auch immer. Und schlimmer wird es noch, wenn eine Fehlermeldung gekommen ist, dann fragt man nach, welche Fehlermeldung, ja, habe ich weggeklickt, weiß ich nicht mehr. Und solche Informationen quasi schon mal zu gebündelt dem Service zur Verfügung zu stellen, ist natürlich ja Gold wert, weil der Servicetechniker spart enorm Zeit in der Informationssuche, in der Recherche, sondern man hat quasi so ein kleines Datenpaket mit allen wichtigen Informationen schon vorliegen. Super, kann gleich losarbeiten. Also das steigert natürlich enorm die Effizienz im Service.
Ja,
und wenn ihr, das ist ja ein Anwendungsfall, super.
Und wenn du jetzt noch einen Background-Agent irgendwo auf deiner Maschine laufen hast im Feld oder meinetwegen auf dem Edge-Device in der Nähe der Maschine, das mit einer Anomalieerkennung feststellt, hui, da müssen wir mal einen Blick reinwerfen oder Temperatur ist zu hoch, müssen wir vielleicht mal einen Ölwechsel, irgendetwas in der Art, und der meldet sich dann automatisch und stupst so eine Agentenkette an. Und irgendjemand kriegt so ein Informationspaket, dann kommst du sehr schnell in einen Bereich, wo du tatsächlich predictive arbeitest, ein Stück weit, oder zumindest sehr schnell reagieren kannst. Und mit diesen Informationspaketen dann auch extrem gute Angebote machen kannst. Ne? Da geht es uns ja auch immer drum. Es geht ja nicht nur um mehr Effizienz, mehr Geschwindigkeit, mehr Skalierbarkeit. Jetzt sind wir wieder stark auf Serviceprozessen, aber es gilt ja eigentlich für alle Anwendungsbereiche. Sondern es geht ja auch darum, Potenzial zu erkennen, mehr zu machen. Obendrauf nochmal was zu legen, ein weiteres Angebot zu machen, mehr Umsatz zu generieren durch mehr Nutzen, den man dem Kunden liefert.
Ja, jetzt sind wir aber schon richtig tief in die Anwendungsfälle im Maschinenbau gerade schon abgestiegen. Das ist ja, genau, also man merkt sofort, da sind ganz viele Ideen, ganz viele Möglichkeiten, die man machen kann. Wenn ich jetzt überlege, was kann man eigentlich noch im Service eigentlich machen und was ist eigentlich auch wirklich eine Hilfe für den Servicetechniker, der den Servicefall bearbeiten muss, ist natürlich zum Beispiel sowas, auch Service-Tickets zusammenfassen zu können, automatisiert, zu einem Fall oder zu einem Unternehmen. Also, dass ich schnell sehen kann, okay, nicht nur welche, dass ich eine Auflistung kriege, welche Servicefälle dort in den letzten 6 Monaten passiert sind, sondern dass ich das gleich ausgewertet kriege oder gleich zusammengefasst. Dass ich nicht durch alle durchklicken muss, sondern ich quasi einen Text bekomme, eine Information bekomme, hey, in den letzten 6 Monaten ist 4-mal der gleiche Fehler aufgetreten. Wir haben das 4-mal wieder behoben, aber die Ursache ist noch nicht klar, wo man dann tiefer reinsteigen kann zum Beispiel. Das passiert jetzt ja quasi, ja, es gibt eine Liste von Service-Tickets, da muss ich einzeln mich da durchklickern und mir das alles durchlesen. Ja, und dann ist vielleicht auch, muss man ja auch sagen, der ein oder andere Servicetechniker manchmal auch etwas tippfaul, dass sie vielleicht bei der Lösung eines Problems dann etwas, sich kurz fassen, kann ich das mal formulieren. Auch da ist ja KI schon wieder ein Ansatz zu überlegen, kann ich vielleicht das einfacher machen? Also kann er stichpunktartig zum Beispiel die Lösung des Problems formulieren und die KI generiert automatisch eine ordentliche Lösungs, Beschreibung dazu.
Was sehr gut.
Absolut Mehrwert. Also es kostet dem Service-Techniker weniger Zeit. Die nicht so geliebte Tätigkeit wird abgenommen. Es kann auch nicht jeder gleich gut formulieren, das muss man ja auch sagen. Und wir haben eine ordentliche Lösungsbeschreibung für ein Ticket. Also gute Situation.
Ja. Wir haben ja auch Experimente gemacht schon mit einer Spracheingabe. Auch das funktioniert ziemlich gut. Also man kann recht unstrukturierten, sehr kurz gefassten Text in das Mikrofon hineinsprechen und die KI bitten, da eine halbwegs verständliche textuelle Antwort draus zu formulieren. Und das funktioniert. Gerade auch, wenn man ihr Kontext mitgegeben hat, worum es geht, in welchem Umfeld man unterwegs ist und vielleicht auch schon mal so Beispielformulierungen, die man in seinem Umfeld verwendet, ihr gegeben hat, um darauf zu basieren. Also da kann man die Leute mit ihren Kernkompetenzen beschäftigen, wie du schon sagst. Und das ist halt normalerweise nicht im Zehn-Finger-System aus dem Stand irgendwie ausgefeilte, erschöpfende Antworten zu formulieren.
Also der Anwendungsfall mit der Sprachangabe wäre zum Beispiel ein absoluter Gewinn für alle Service-Techniker, die draußen im Feld sind. Die also beim Kunden sind, eine Maschine warten, optimieren, reparieren müssen oder instand setzen. Und dann hinterher müssen die ja einen Servicebericht schreiben. Einmal für den Kunden, was gemacht worden ist, und aber einmal auch für den internen Service, um das zu erfassen. Und naja, ich kenne das aus eigener Erfahrung, man hat eigentlich keine Lust und keine Zeit mehr, wenn man da einen Tag gearbeitet hat, vielleicht auch ins Hotel will oder vielleicht nochmal zurück wieder nach Hause oder in die Firma, sich da noch hinzusetzen und das auf einem Laptop irgendwie einzutippen oder auch auf einem anderen Device, auch ein iPad oder was, um das zu formulieren, sondern da mit Sprache einfach reinzugehen, zu sagen, hey, ich diktiere das gerade, er formuliert das vernünftig, strukturiert es auch und ich kann es dann auch dem Kunden gleich zuschicken, wäre natürlich ein absoluter Gewinn. Und ist ja auch so, gibt den Inhalt einfach besser wieder, ne? Also das wäre schon echt eine coole Sache.
Also, großes Feld. Die eine Dimension, Technologien, die es gibt, unglaublich viel, wo man auswählen kann. Zweite Feld, Geschäftsbereiche oder Wertschöpfungsbereiche, in denen ich es anwenden kann, auch große Auswahl. Und dann jeweils ganz, ganz viele mögliche Anwendungsfälle. Wie nähere ich mich dem jetzt? Das war auch die Frage, die wir dann in der Fachgruppe hatten. Wie wähle ich meine Ansatzpunkte aus? Wie gehe ich das Thema an? Du sagst immer so schön, start small, level up.
Genau, das ist eigentlich das die Kernaussage und meine Empfehlung. Start small, level up. Dann gucken wir mal an, ich weiß aber immer noch nicht, wie ich anfangen soll oder was ich machen soll. Und da würde ich sagen, was ich ja auch gerade in dem Beispiel gesagt habe, wo ist eigentlich der Schmerz? Was sind so Dinge, die die Arbeit einfach auch der Servicetechniker oder auch der Kunden schnell und einfach erleichtern können. Zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht hier 12 Felder ausfüllen, um ein Service-Ticket auszufüllen, sondern ich kann das vielleicht reinsprechen. Oder ich kann über Kim sagen, ja, ich komme jetzt hier nicht weiter, generiere mir mal ein Ticket. Oder Kim bietet es selber an.
Ja.
Das sind so die Dinge, wo ich sage, okay, guckt mal genau, wo sind wirklich Ineffizienzen, wo sind Schmerzen bei den Leuten, was nervt die wirklich? Und sich dann den Prozess angucken und zu überlegen, ist der Prozess eigentlich gut so? Ja, dann können wir ihn auch vielleicht mit KI digitalisieren oder anders gestalten. Und das wäre so mein erster Ansatzpunkt.
Und jetzt nehme ich mal ein Stück konstruktive Kritik auf, was wir hier zu dem Podcast bekommen haben. Die Bitte war, konkrete Vorschläge öfter mal zu machen, wie man solche Sachen dann macht. Und hast du gerade gesagt, welche Fragen sollte man sich stellen? Gut, jetzt höre ich hier zu und verstehe, welche Fragen ich stellen sollte, aber frag mich vielleicht immer noch, wie denn jetzt? Ganz einfach, mit ein paar der betroffenen Personen, nicht nur einer Kaffeemaschine, über solche Probleme sprechen, ja, und sie irgendwie am Rande zur Kenntnis nehmen und dann im Tagesgeschäft weitergehen, sondern sich Zeit nehmen, wirklich Zeit nehmen, mal für 2 bis 4 Stunden sich in einen Workshop zu setzen. Workshops sind nichts Schlimmes, ne? Das ist nicht nur Hipster-Kram, man kann auch in Workshops richtig arbeiten. Handy aus, Tür zu, irgendeine freie Wand, muss auch kein tolles Whiteboard sein. Hauptsache, man kann da irgendwie Post-it-Zettel dran peppen oder man geht schnell auf so ein digitales Whiteboard-Tool, wie wir sie auch oft einsetzen, und dann einfach mal diese Sachen zusammenschreiben. einfach mal die Punkte irgendwo hinbekommen, dass man sie nochmal nachlesen kann, dass man sie gruppieren kann, dass man sich überlegen kann, wo habe ich den meisten Schmerz, welche Eindrücke werden von allen geteilt, wo gibt es vielleicht unterschiedliche Wahrnehmungen, wo habe ich Folgefragen, wo kann ich vielleicht nochmal schauen, ob ich Feedback von einem Kunden dazu einholen kann. Und wenn man damit angefangen hat, dann kristallisiert sich heraus, wo tatsächlich die guten Punkte sein könnten, wo ich rausfinde, da kann ich mit dem gleichen Personal mehr erreichen, wenn das und das passieren würde. Oder da hätte ich weniger Fehlerquote oder da hätte ich weniger Kundenbeschwerden hinten raus. Oder das würde mich einfach weniger nerven, wenn es anders wäre. Und wenn man diese Punkte hat, dann kann man entweder sich selbst ein bisschen inspirieren lassen aus all diesen vielen Anwendungsfällen, die man schon mal gehört hat und dann der Sache nachgehen. Oder man holt dann wirklich mal Unternehmen ins Boot, wie SmartScare, aber auch wie andere, die da schon Dinge gemacht haben, die routinemäßig über solche Sachen nachdenken. Und dann schaut man einfach mal, mit welchen kleinen Testballons und ersten Schritten kann man sich den Themen nähern. Und da muss man auch nicht direkt irgendeine Riesenplattform aufbauen für sechsstellige Beträge und in 6 bis 18-monatigen Projekten, um irgendwas auszuprobieren, sondern da kann man auch mit Konzepten wie Minimum Viable Products, Prototypen oder Minimum Lovable Products, ja, einfach mal ins Feld gehen und probieren und Erfahrung sammeln und dann kristallisiert sich recht schnell raus, in welche Richtung man weiterlaufen kann.
Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Und ich habe eine Ergänzung, die ich noch machen. Wenn ihr da zusammen sitzt und überlegt, was können wir verbessern, dann neige ich oft, in Problemfällen zu denken, immer in diesen Sondersituationen, ne? Was passiert dann, also diese Ausnahmefälle, da ist man absolut, relativ schnell drin, weil man ist in diesem Tagesgeschäft drin und kennt diese ganzen Sonderfälle in- und auswendig und das können wir da noch gar nicht abdecken. Macht euch einen Bereich auf der Wand, auf dem Whiteboard, wo diese Fälle aufgeschrieben werden, das soll mich nicht vergessen werden, aber in diesen Bereich kommen und das auch ganz, ganz klar sagen, immer wieder, ist das denn der Regelfall? Wie oft tritt das auf? Dann kommen dann Antworten, ja, das tritt alle halbe Jahre mal auf. Wenn man das feststellt, zu sagen, okay, dann ist es das muss in diesem Bereich. Das soll nämlich nicht vergessen werden, überhaupt nicht. Darum muss man sich auch kümmern. Aber das klar ist, was sind eigentlich die Ausnahmefälle und was sind eigentlich die wirklichen Hauptanwendungsfälle und Hauptschmerzen zum Beispiel. Und dann kann man das auch sortieren. Dann kann man auch diese Sonderfälle eben auch später mit betrachten. Das ist so mein Hinweis, den ich immer ganz gerne mitgebe, sich so einen Bereich explizit aufzustellen und auch diese Dinge dorthin zu packen.
Ja, am Parkplatz nennen wir das im Workshop ja auch gerne, ne? Dass die Themen auf jeden Fall ja notiert sind und nicht vergessen werden. Genau. Ansonsten kann ich das nur bestätigen. Fokus, Fokus, Fokus. Und ja, gilt auch für den Bereich der Wertschöpfung, um den man sich kümmert. Also unser Running Gag ist ja so ein bisschen, dass wir früher oder später immer zum Thema Reisekostenabrechnung kommen, egal mit welchem Problem wir anfangen.
Ja, genau.
Weil das halt eben genau eins dieser Probleme ist, das immer wieder aufpoppt, ne? Und wenn man dann schon mal über irgendwelche automatisierten Lösungen redet und das alles besser wird, dann kommt meist jemand auf die Idee und sagt, ja, und ideal wäre natürlich, wenn ich die Reisekostenbelege nicht mehr irgendwie abtippen müsste hier. Ist auch ein Serviceproblem. Ja, richtig, stimmt und verdient bestimmt auch eine gesonderte Betrachtung. Können wir nicht alles definitiv in einem Schwung erledigen.
Definitiv, aber da bin ich mir fast sicher, dass die kaufmännische Software, ob es ERP ist oder was auch anderes, da schon eigentlich ganz gute Möglichkeiten bietet.
Genau, mit den Anbietern könnte man ja möglicherweise auch nochmal darüber sprechen, wie diese aufgestellt sind und was da so geht.
Ja, da geht auch eine Menge inzwischen.
Und dann einfach mal machen, ist mal wieder unser Motto, glaube ich. Kleine Schritte und einfach mal machen, oder?
Genau, also einfach machen. Ausprobieren, testen, Partner suchen, uns ansprechen, eine Idee mit uns diskutieren, vielleicht einen kleinen Prototypen bauen lassen, ausprobieren und dann gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Manuel, schönen Dank, dass du dich hier nochmal zusammengerafft hast, mit mir das Thema durchzusortieren.
Jetzt brauche ich aber definitiv Urlaub.
Den hast du dir verdient. Alles klar, ich danke dir. Bis die Tage. Ciao.
Bis die Tage, ciao.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.